Die Bergpredigt, auch die heutige Predigt, kommt eben aus der Bergpredigt, zu einem Text aus der Bergpredigt. Wir stehen im 6. Kapitel. Ich lese die ersten 4 Verse. Ich lese sie nach der Zürcher Übersetzung. Seht zu, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten dartut, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst könnt ihr keinen Lohn erwarten von eurem Vater im Himmel. Wenn du Almosen gibst, so posaune es nicht hinaus, wie die Heuchler es machen in den Synagogen und auf den Straßen, um von den Leuten gepriesen zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon bezogen. Wenn du aber Almosen gibst, lass deine Linke nicht wissen, was die Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, dein Vater wird es dir vergelten. Liebe Schwestern und Brüder, eigentlich ist es ja klar, was Jesus in diesen Sätzen seinen Zuhörern ans Herz legt. Er sagt, hänge das Gute, das du tust, nicht an die große Glocke. Soweit scheint mir der Text selbsterklärend zu sein und keine weitere Auslegung zu brauchen. Interessant ist für mich, wie Jesus seine Aufforderung begründet. Er begründet sie mit dem Lohn, den man für sein Verhalten erwarten oder eben nicht erwarten darf. Jesus kennt uns Menschen, er weiß, dass wir eigentlich für alles, was wir tun, etwas erwarten. In irgendeiner Weise Lohn erwarten. Was bringt es mir? Was habe ich davon? Das sind Fragen, die wir alle immer wieder stellen. Warum ist das so? Vielleicht hängt es mit dem zusammen, was Jesus selber sagt, um von den Leuten gesehen zu werden. Es muss etwas in uns gestillt werden mit diesem Lohn. Eine Sehnsucht, ein Verlangen. Ich will das jetzt an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Da könnten wir noch lange darüber sprechen. Ich möchte einfach davon ausgehen, dass es so ist, dass wir so ticken, dass es eine Tatsache ist, dass wir eben Lohn möchten für das, was wir tun. Jesus nimmt das ja auch als Tatsache. Er tut es in unserem Text. Es ist für ihn selbstverständlich. Es gibt Lohn. Ja, es gibt Lohn. Aber, und das sagt er hier, es gibt nicht nur eine Sorte Lohn. Jesus unterscheidet, so höre ich ihn, er unterscheidet 2 Kategorien von Lohn. Die erste Kategorie ist der Lohn, den die Welt gibt. Ich nenne ihn einmal den Weltlohn. Und die zweite Kategorie ist der Lohn, den der Vater im Himmel gibt. Gottes Lohn also. Ich möchte in dieser Predigt diesen beiden Lohnkategorien einmal etwas auf die Spur kommen, sie etwas näher anschauen. Zuerst befragen wir unseren Text, wie denn dieser Weltlohn aussieht, was ihn ausmacht. Was ist es denn, was die Leute, was die Welt für uns an Lohn bereithält? Ich zitiere das, was Jesus in unserem Text sagt. Dein Lohn ist, dass du von den Leuten gesehen wirst. Und noch mehr, dass die Leute dich ehren, dich loben, dich preisen. Hand aufs Herz. Ist das nicht ein toller Lohn? Wenn ich Ehre, wenn ich Anerkennung bekomme, Lob, Ansehen, Bewunderung von den Menschen und möglicherweise sogar so richtig berühmt werde, vielleicht wird ein Artikel für Wikipedia über mich geschrieben oder ich erhalte einen ganz prominenten Platz in den Geschichtsbüchern und später werden einmal viele Doktoranden auf meine Vita, auf mein Leben angesetzt, die da studieren und wunderbare Doktorarbeiten über mich schreiben. Wäre das nicht toll? Ist das nicht eine tolle Sache, dieser Weltlohn? Jesus, wir hören es in unserem Text, Jesus ist da einiges kritischer. Er warnt uns geradezu von diesem Weltlohn, diesen Weltlohn anzustreben. Ich frage wieder, warum Jesus? Das ist doch alles gut, schön. Ich glaube, es ist einfach darum, weil Jesus uns mehr gönnt als das, was die Welt zu bieten hat. Er sagt es im Text, er möchte, dass wir den Lohn des Vaters im Himmel erhalten, dass wir den Gotteslohn bekommen. Doch, und das macht Jesus uns auch klar in diesem Text, wir können nicht beides haben. Entweder wir suchen den Lohn der Welt bei den Menschen oder wir suchen den Lohn bei Gott. Beides zusammen, das geht nicht. Ihr könnt keinen Lohn erwarten von eurem Vater im Himmel, sagt Jesus. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon bezogen. Also jene, die ihn in der Welt bei den Menschen suchen. Das gibt mir schon zu denken, ist denn dieser Weltlohn einfach schlecht? Oder greift meine Argumentation da irgendwie zu kurz? Es fällt mir eine Art Sprichwort ein. Das Sprichwort, das Gute ist der Feind des Besten. Das Gute verhindert, dass ich das Beste erhalte. Und ich glaube, das ist es doch genau, was Jesus in unserem Text sagt. Was die Welt mir an Lohn gibt, das mag gut sein, das mag toll sein. Doch der Lohn, den der Vater im Himmel gibt, der Gotteslohn, der ist besser, viel besser. Wenn man sich etwas in die Zuhörer von Jesus zur damaligen Zeit versetzt, dann kann man davon ausgehen, dass ihnen das bewusst war oder für sie zumindest nichts Neues war. Schauen wir in unseren Text. Im ersten Vers spricht Jesus die Leute auf ihre Gerechtigkeit an. In einigen Bibeln wird der hier verwendete griechische Begriff mit Frömmigkeit übersetzt. Die Gerechtigkeit oder Frömmigkeit der Leute bestand darin, dass sie sich an die gängigen Hauptregeln eines frommen jüdischen Lebens hielten. Und das beinhaltete eigentlich drei Dinge, nämlich dass man Almosen gab, damit man betet, dass man betet und dass man fastet. Beten und Fasten, das wird dann in der nächsten Predigt Thema werden. Almosen geben, beten, fasten, das ist jüdische fromme Glaubenspraxis. Und wie sollten sie das tun, das Almosen geben, beten und fasten? Sie sollten es heimlich im Verborgenen tun. So hatten das die Zuhörer schon bei ihren Rabbis, bei ihren Lehrern gelernt. Und deshalb hatten viele Fromme die Praxis, dass sie so einfach beim Gehen ganz heimlich ihre Almosen fallen ließen, Geldstücke fallen ließen und dann ohne zu stoppen weitergingen, sich auch nicht umdrehten. Sie wollten und durften nicht sehen, wer jetzt dieses Geldstück nimmt. Und jene, die es nahmen, sollten nicht genau wissen, wer hat es jetzt fallen gelassen. Einzelne Rabbis sagten sogar, wer heimlich Almosen gibt, der ist größer als Mose. Das heißt, wer heimlich Almosen gibt, der steht bei Gott in noch höherem Ansehen als Mose. Oder anders gesagt, er wird von Gott reich belohnt. Also den Zuhörern war es eigentlich klar, wie es läuft, wie es laufen sollte. Warum erwähnt das dann Jesus so mit ziemlich drastischen Worten? Die Menschen waren, so nehme ich an, eben nicht so anders als wir heutigen Menschen. Und sie erlebten halt Ähnliches, nämlich das, was die Welt an Lohn zu bieten hat, das ist sehr attraktiv. Das ist ja eine Art verführerisch. Es ist so schön. Und es braucht eigentlich so wenig, dass ich zu dem komme, dass ich es wie kosten kann und meinen Lohnhunger damit stillen kann. Und bei Gottes Lohn ist es etwas komplizierter. Der ist nicht immer gleich greifbar, so quasi Cash auf meine Hand, sondern meist ist es Lohn auf Hoffnung hin. Die Auszahlung erfolgt nicht sogleich, sondern erfolgt dann im von Gott vorgesehenen Zeitpunkt, einmal in der Zukunft. Und da ging es den Menschen damals wohl ähnlich wie uns heute immer wieder, ähnlich wie wir es von Esau gehört haben. Die Geschichte von Esau und Jakob, die Geschichte vom Linsengericht. Das gute Linsengericht, das wir jetzt gerade bekommen. Jetzt haben wir Hunger und jetzt muss ich es einfach haben. Ich muss den Hunger meines Magens und meiner Seele stillen. Das Linsengericht, der Weltlohn, wir opfern es für das Erstgeburtsrecht und damit für den künftigen Segen, für den Lohn Gottes. Wir wollen jetzt Anerkennung und Ehre, also posaunen wir es laut in die Welt hinaus, was wir Gutes tun. Ist ja für viele Firmen auch eine Marketingstrategie. Tue Gutes und rede darüber. Jesus spricht ja nicht gerade vorteilhaft von denen, die das tun. In unserem Text nennt er sie Heuchler. Warum ist er so scharf? Ich sage es noch einmal, weil es ihm eben wichtig ist, dass die Leute nicht auf den Weltlohn abfahren, auch wenn dieser noch so gut, auch wenn er noch so attraktiv ist. Wir Menschen sollen nicht wegen des Guten das Beste verpassen. besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das ist definitiv nicht das Motto von Jesus. Nein, er sagt uns, lasst die Spatzen los und setzt alles dafür ein, dass ihr die Taube erhaltet. Vielleicht regt sich jetzt aber in euch, wenn ihr das hört, so eine Stimme, die sagt, halt, 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 nicht so schnell. So schnell lasse ich den Spatz in meiner Hand nicht los. Was man hat, das hat man. Und das mit der Taube dort auf dem Dach, das ist doch eine sehr unsichere Sache. Etwas unwirklich. Wer garantiert mir denn wirklich, dass ich sie auch zu packen kriege? Den Spatz, den habe ich. Den kann ich in meinen Händen spüren. Was aber ist mit der Taube? Höchste Zeit also, dass wir uns mit dieser Taube befassen, respektive mit dem Gotteslohn. Dieser glückliche, fröhliche Mann, der trägt den Gotteslohn in seiner Hand. Er hat alles dafür gegeben, alles bis auf Unterhose und Unterhemd, um diese kostbare Perle kaufen zu können. Wir kennen es, das Gleichnis von der kostbaren Perle, das Jesus in Matthäus 13, den Versen 45 und 46 erzählt. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Händler, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine besonders kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Wenn Jesus vom Lohn spricht, den er uns geben möchte, den wir vom Vater im Himmel empfangen sollen, können, dann geht es ihm um das Himmelreich, um das Reich Gottes. Eigentlich geht es Jesus in seinem ganzen Wirken um nichts anderes. Er predigt vom Reich Gottes, er handelt, wie es im Reich Gottes geschieht. Nur wenige Verse, bevor er die Bergpredigt beginnt, oder bevor im Matthäus-Evangelium die Bergpredigt aufgeschrieben ist, lesen wir im Kapitel 4, Vers 23, genau diesen Hinweis. Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Noch einmal, Jesus verkündigte das Reich Gottes. Alles, was er sagte und tat, das war Verkündigung des Reiches Gottes. So auch, wenn er die Bergpredigt hält. Wenn wir uns also die Taube, den Gotteslohn, ansehen wollen, dann müssen wir uns einmal ansehen, was das Reich Gottes denn eigentlich ist und wo ist es? Ja, wo ist es, das Reich Gottes? Ist es ebenfalls wie die Taube auf dem Dach, wohl schön anzusehen, jedoch kaum zu fassen, sodass wir doch lieber wieder den Spatz halt festhalten? Sprich, uns mit dem Lohn dieser Welt zufrieden geben? Wo ist es, das Reich Gottes? Ganz am Anfang von seiner Verkündigung sagt es Jesus klipp und klar, Markus 1, Vers 15. Erfüllt ist die Zeit und nahe gekommen ist das Reich Gottes. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Hören wir das? Die Taube gar nicht auf dem Dach, die Taube ganz in der Nähe. Doch noch einmal einen Schritt zurück. Was ist denn das Reich Gottes eigentlich? Und was macht es so attraktiv? Warum vergleicht es Jesus mit der kostbaren Perle, für die es sich lohnt, alles zu geben? Das Reich Gottes, das ist, und ich versuche so Annäherungen dafür zu finden, es ist so wie der Raum, die Sphäre, der Bereich, wo nur Gott das Sagen hat. Der Raum, die Sphäre, der Bereich, wo nur Gott und niemand sonst regiert und auch wirkt. Und die Bibel erzählt uns davon, ganz besonders bei Jesaja und dann wieder am Schluss des Neuen Testamentes in der Offenbarung. Das Reich Gottes ist dort, wo es kein Böses mehr gibt, wo keine Sünde mehr ist, kein Leid, keine Krankheit, keine Vergänglichkeit, kein Tod. Es ist dort, wo Gott selber das Licht ist, wo er bei den Menschen wohnt, wo er eigenhändig tröstet, wie einen seine Mutter tröstet und die Tränen abwischt. Es ist dort, wo der wirkliche Friede ist, Gottes Shalom und seine Freude. Das ist das Reich Gottes und das, so sagt uns Jesus, dieses Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist greifbar nah. Und doch, wir wissen es, erkennen und begreifen können wir es heute erst im Glauben. Vielleicht haben wir es ergriffen im Abendmahl. Vielleicht ergreifen wir es im Gebet, im Lobpreis. Aber schauen in seiner ganzen Fülle, das können wir heute noch nicht. Und es ist das, was Jesus will, unseren Glauben an das Reich Gottes stärken und festigen. Deshalb predigt er vom Reich Gottes in so vielfältiger Art und Weise, in vielen Bildern und Gleichnissen. Und deshalb tut er das, was im Reich Gottes geschieht. Er heilt, er stellt wieder her, er vertreibt das Böse, er verscheucht sogar den Tod. Das ist das, was Jesus tut. Und darum mahnt er uns auch in unserem Text so eindringlich, dringlich, nicht den Weltlohn, sondern den Lohn zu suchen, der aus dem Reich Gottes kommt. Den Lohn des Vaters im Himmel. Vielleicht haben wir schon etwas gespürt. Das ist ein Lohn, der eine ganz andere Qualität hat als der Lohn, den die Welt geben kann. Paulus schildert diesen qualitativen Unterschied zwischen der Welt und dem Reich Gottes sehr eindrücklich. Und zwar im 1. Korintherbrief. Das Thema ist eigentlich die Auferstehung, aber dort kommt dieser qualitative Unterschied so gut zum Ausdruck. Er vergleicht unsere Körper. Er vergleicht den irdischen Körper mit demjenigen Körper, den wir haben werden, wenn wir auferstanden sind. Also den Weltkörper mit dem Reich Gottes Körper. Ich fasse jetzt die Aussagen des Paulus in meine eigenen Worte zusammen und beziehe sie auf dieses Lohnthema. Was die Welt gibt, sagt er, auch all das Gute, Schöne, Wunderbare, erleben wir ja mit unserem Körper auch. Was kann der nicht alles und haben wir nicht schon Schönes mit ihm auch erleben dürfen? All dieses Gute, Schöne, Wunderbare, gerade eben dort, wo der Weltlohn sich in seinen schönsten Farben zeigt, all das ist letztlich vergänglich, es ist niedrig, es ist schwach. Was jedoch das Reich Gottes gibt, das ist unvergänglich. Und das ist von einer Herrlichkeit, wie man sie gar nicht beschreiben kann. Von einer Schönheit und Kraft, die all unsere Vorstellung übersteigt. Und wenn wir das jetzt auf unsere beiden Lohnkategorien übertragen, der Weltlohn, Ehre, Anerkennung, Lob, Ansehen, Berühmtheit, Bewunderung, all das ist schön, aber es ist der Vergänglichkeit unterworfen, es ist vorläufig, hat ein Verfalldatum. In 1000 Jahren weiß niemand etwas mehr von mir auf dieser Welt. Da ist es doch bei Gott völlig anders. Auch da geht es um Ehre, geht es um Anerkennung, geht es um Lob, um Ansehen. Vielleicht sogar um Berühmtheit und Bewunderung. Doch all das kommt eben vom Vater im Himmel, kommt aus seinem Reich. Er ist es, der uns lobt und uns ehrt, der sich an uns freut und uns einen Platz eben in seinem Geschichtsbuch gibt. Und dieser Lohn verfällt nicht. Er ist unvergänglich und wie gesagt von einer wunderbaren Herrlichkeit gefüllt von Gottes Freude und Liebe. Liebe Schwestern und Brüder, wie geht es euch jetzt nach dem, was ich bisher gesagt habe? Reagiert ihr wohl ähnlich, wenn ihr das so hört? Wenn ich von diesem wunderbaren Gotteslohn höre und wie nahe er auch schon ist, die Taube eben nicht auf dem Dach, sondern quasi neben mir sitzt. Wenn ich das so höre, dann ist es für mich klar, natürlich diesen Lohn will ich auch. Keine Frage, ich lasse den Spott sofort los und packe die Taube. Das ist meine erste Reaktion. Aber jetzt muss ich noch etwas sagen, was ich euch und auch mir nicht verschweigen darf. Bei Verträgen muss man ja immer auch das Kleingedruckte lesen, um nicht irgendwelche bösen Überraschungen zu erleben. Was ich euch jetzt und auch mir eben nicht vorenthalten darf, das ist allerdings nichts Kleingedrucktes. Worum geht es? Es geht um den Preis, den es uns kostet, damit wir den Gotteslohn empfangen können. In der Bergpredigt redet Jesus eigentlich ständig über diesen Preis. Ich habe ihn den Spatz loslassen genannt. Ja, okay, die Beispiele in unserem heutigen Text, die scheinen ja noch einigermaßen harmlos und umsetzbar. Ja, also wenn ich mir den Gotteslohn so vor Augen halte, dann kann ich mir vorstellen, meine Frömmigkeit nicht an die große Glocke zu hängen. Ich kann mir auch vorstellen, meine Almosen im Verborgenen zu geben. Diesen Spatz loslassen, das So kann ich mir vorstellen, das könnte ich schaffen. Das könnte mir auch gelingen. Aber leider ist der Preis noch viel höher. Und das darf ich uns nicht vorenthalten. Weil es Jesus eben auch so macht. Er schenkt den Menschen reinen Wein ein und schildert, wie drastisch, wie hoch dieser Preis aussehen kann. Ich lese aus Lukas 14 die Verse 26 bis 30. Jesus sagt zu den Leuten, die sich um ihn versammelt haben: Wer zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern und dazu auch sein eigenes Leben hasst, kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und in meine Nachfolge tritt, kann nicht mein Jünger sein. Wer von euch wird sich, wenn er einen Turm bauen will, nicht zuerst hinsetzen und die Kosten berechnen, ob er auch genug habe zur Ausführung? Es könnten sonst, wenn er das Fundament gelegt, den Bau aber nicht fertiggestellt hat, es könnten alle, die es sehen, sich über ihn lustig machen. Dieser Mensch hat zu bauen angefangen und war nicht in der Lage, es fertigzustellen. Wie gesagt, Jesus schenkt uns reinen Wein ein. Ihm nachzufolgen ist kein Spaziergang. Deshalb sollen wir die Kosten überschlagen. Jesus nachfolgen, das hat einen wunderbaren Lohn. Wir haben jetzt gehört, eben den geschilderten Gotteslohn. Aber diese Nachfolge, und das könnten heute Millionen von Christen in unserer Welt bestätigen und dazu nicken, diese Nachfolge kann alles, kann auch uns alles kosten, was uns auf dieser Welt lieb ist. Deshalb zum Schluss jetzt die Frage: Wollen wir uns wirklich darauf einlassen? Wollen wir wirklich, koste was es wolle, Jesus nachfolgen? Oder ist uns da angesichts des Preises, den uns die Nachfolge kostet, ist uns da der Spatz in der Hand halt doch lieber und wir sind mit ihm zufrieden? Ja, was wollen wir? Ich kann mir jetzt vorstellen, dass die meisten von uns sagen: Doch, eigentlich will ich das. Ich will Jesus in jedem Fall nachfolgen. Ich will den Spatz loslassen und mich nach der Taube ausstrecken. Ja, ich will in Abwandlung jetzt der Jahreslosung. Ja, ich will, aber Gott, hilf meinem Unwillen. Aus eigener Kraft kann ich das niemals durchziehen. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dass wir eigentlich den Wunsch hätten, ja, ich will Jesus, koste was es wolle, nachfolgen, aber ich kenne mich, ich werde das nie schaffen. Ich werde versagen, es wird nicht gehen. Wenn ich an diesem Punkt bin, ich glaube, dann hat Jesus eine sehr gute Nachricht für uns. Und Oliver hat am letzten Sonntag, am Pfingsten, uns diese Nachricht ausführlicher nahegebracht. Ich mache das nur noch ganz kurz. Die gute Nachricht ist, dass wir diese Nachfolge eben nicht aus unserer eigenen Kraft bewerkstelligen müssen. Jesus hat uns einen gewaltigen, kraftvollen, wunderbaren Helfer geschickt. Einen Helfer, dem nichts unmöglich ist. Den Heiligen Geist. Und er ist es, der das schafft in uns. Er schafft es in uns und mit uns, dass wir den täglichen Versuchungen des Weltlohns widerstehen können. Und dass wir auch heute und morgen jene Schritte hinter Jesus hergehen können, die er uns führt. Auch und gerade auch dann, wenn diese Schritte, wenn dieser Weg durch Leidenstäler führt. Erinnert ihr euch an Psalm 23 vom Anfang? Auch wenn wir durch Todestäler gehen, du bist bei uns. Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Noch einmal zurück zur Taube. Ich habe ja davon gesprochen, dass sie eben nicht auf dem Dach sitzt, sondern dass sie quasi neben uns sitzt, nahe herbeigekommen. Wenn wir jetzt in der Taube auch ein Symbol des Heiligen Geistes erkennen, ein Bild für den Heiligen Geist erkennen, dann dürfen wir dieses Gesagte, was ich vorher gerade gesagt habe, dann dürfen wir das sogar noch korrigieren. Die Taube sitzt nicht mehr nur neben uns. Da könnte uns sie ja immer noch davonfliegen und wir könnten sie doch nicht packen. Sie könnte uns noch entwischen. Nein, die Taube sitzt nicht nur neben uns, sondern der Heilige Geist, er ist in uns. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus im Galaterbrief. Und im Kolosserbrief sagt er, Christus in uns, er ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Er ist der Garant, dass es wirklich geht, dass es gelingen wird, ihm nachzufolgen und dass wir so den Gotteslohn schließlich empfangen werden. Lass uns noch miteinander beten. Jesus, du weißt es. Es ist unser Wunsch. Ja, wir möchten dir wirklich nachfolgen. Wir möchten den Spatz in den Händen, in der Hand loslassen. Wir möchten das bekommen, was du Wunderbares für uns bereithältst, den Gotteslohn. Ja, und wir möchten auch den Preis dafür bezahlen. Doch du weißt es. Wenn wir das allein versuchen, dann werden wir scheitern. Dann werden wir zurückweichen. Dann werden wir davonrennen. Deshalb danken wir dir so sehr, dass du selber durch deinen Heiligen Geist in uns lebst. Dass du uns hilfst, dass wir das auch tun können, was als Wunsch in unseren Herzen drin ist. Und da bitte ich dich auch, hilf uns, dass wir deinen Geist in uns, dass wir den auch machen lassen, dass wir ihm nicht reinpfuschen, dass wir ihm nichts vorenthalten, dass wir ihm alle unsere Herzens, unsere Lebensräume öffnen, dass er überall Zutritt hat und überall bestimmen darf, sodass er sein wunderbares Werk an uns tun kann. Und wir mit dir in dieser Welt Zeugen sein dürfen für das Reich Gottes, das kommt. damit diese Welt Hoffnung bekommt, Hoffnung behält und die Menschen sich dir zukehren, ihre Knie sich beugen vor dir und sie bekennen, ja, du allein, Jesus, du bist der Herr. Dir gehört alle Ehre, alles Lob und aller Dank. Amen.